Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt Sie heute Morgen Britta Fecke. Herzlich willkommen. Kaffee steht für vieles. Den ersten Genuss am Morgen, den schnellen Schwarzen an der Bar, für Gespräche oder für den Beginn einer Freundschaft, wenn man sich auf einen Kaffee verabredet. So vielfältig die Anlässe, so groß ist auch die Auswahl an koffeinhaltigen Heißgetränken. Espresso, Filterkaffee oder Cappuccino, Mokka oder Latte Macchiato. Wir wollen heute dem Kaffee von der Bohne bis in die Tasse folgen. Wissen, was Arabica von Robusta unterscheidet, welchen Einfluss die Röstverfahren auf Geschmack und Bekömmlichkeit haben, welche Anbaugebiete für welche Qualität und welche Labels für welche Standards stehen. Wir sprechen über Mahlgrad und Maschinen und erläutern, warum sich ein teurer Kaffeevollautomat nicht für jeden Haushalt eignet. Mir zugeschaltet sind Maximilian Zocher, Röster bei der Kaffeerösterei Neues Schwarz in Dortmund, Christine Trohl, Redakteurin bei Ökotest und Thomas Schweiger, Baristermeister, Autor und Inhaber des Barista-Shops Green & Bean in Arnsbach. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 64 64 oder schicken Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Schweiger, Sie haben sich ganz dem Kaffee verschrieben, schreiben auch tatsächlich über Kaffee. Die Kaffeeschule, der Weg zum perfekten Kaffee, ist eins Ihrer Bücher. Woran erkennen Sie denn einen guten Kaffee?
Schönen guten Morgen, Frau Fecke.
Guten Morgen.
Woran erkennt man einen guten Kaffee? Letztendlich ist es natürlich immer vom Konsumenten abhängig. Wenn Sie sagen, das ist ein guter Kaffee, dann ist das auch ein guter Kaffee. Was assoziiere ich als guten Kaffee? Für mich braucht ein guter Kaffee immer eine Balance, zum Beispiel zwischen Säure auf der einen Seite und Bitterkeit auf der anderen Seite. Ja, also Kaffee sollte nicht nur bitter sein oder nicht nur säurelastig, sondern ja, einfach schön perfekt ausgewogen. Dann braucht man auch meistens keine Milch und keinen Zucker dazu. Dann ist das ganze Getränk eigentlich lecker. Wenn Sie aber natürlich sagen, Instant-Kaffee schmeckt mir auch super lecker, ist auch alles wunderbar. Dafür ist eigentlich Kaffee da, am Morgen schön aufzustehen und den Tag damit zu beginnen.
Frau Trohl, wie würden Sie denn als Warentesterin diese Frage beantworten, woran man einen guten Kaffee erkennt?
Ja, guten Morgen, Frau Fecke.
Guten Morgen.
Einen guten Kaffee kann man aus unserer Sicht daran erkennen, dass er eben möglichst geringe Schadstoffgehalte aus der Röstung enthält, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind das Kaffees von Anbietern, die genug Verantwortung für Menschenrechte und Umweltschutz vor Ort übernehmen.
Mhm. Herr Zocher, ich habe bei Ihnen auf der Internetseite Neues Schwarz in Dortmund gelesen, dass Sie sich als Teil der Third Wave Bewegung verstehen. Was bedeutet denn das?
Oh, das wird jetzt schwer in einem kurzen Satz zu beantworten. Aber
ich schenke Ihnen zwei oder drei.
Ich versuche es. Also wir einerseits rösten wir unsere Kaffees wesentlich heller, als man das vielleicht aus industriellen oder kommerziellen Röstereien kennt. Ja, also das sieht auch wirklich die Laie schon, wenn sie die Bohne sieht. Und dazu versuchen wir, mehr Transparenz zu schaffen. Ja, eigentlich das, was die Sendung heute thematisiert, von der Bohne in die Tasse. Also, wo kommt der Kaffee her? Unsere Kaffees heißen eigentlich alle so wie die produzierenden Menschen oder die Kooperativen, von denen wir den Kaffee beziehen.
Spätestens seit Jenseits von Afrika oder wie das Buch heißt, Afrika, dunkellockende Welt, seitdem wissen wir, dass der Kaffeeanbau nicht so einfach ist. Was sind denn so die größten Anbaugebiete der Welt, Herr Schweiger?
Also das größte Anbaugebiet ist definitiv Brasilien im Arabica-Bereich oder auch generell gesehen im Robusta-Bereich.
Ja, das ist der Nachteil, wenn man nicht im Studio sitzt, sondern wenn man sich nur übers Internet. Also Arabica haben wir noch verstanden. Wer ist bei Robusta führend?
Vietnam ist da führend. Ja, ist also auch die Nummer zwei in der Gesamtproduktion weltweit gesehen. Und danach kommen eben solche Länder wie Kolumbien, die auch extrem viel Produktion eben haben. Und ja.
Sie haben gerade Arabica und Robusta genannt. Können Sie die Bohnen mal kurz ein bisschen klassifizieren für uns?
Genau, also es gibt, der Überbegriff ist die Coffea-Pflanze. Und dann gibt es da verschiedene Gattungen, also unter anderem Coffea arabica, Coffea canephora und wird im
Wir versuchen mal, die Leitung zu Ihnen neu aufzubauen. Das ist, wir versuchen es vielleicht doch übers Telefon, nicht übers Internet. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an Herrn Zocher. Arabica und Robusta, wie würden Sie die unterscheiden?
Sehr vielfältig. Also letztlich wäre das, ich bringe immer ganz gerne den Weinvergleich, wenn da jemand sagt, wie würden Sie Weißwein und Rotwein unterscheiden, wäre das den meisten nicht genug. Also sowas wie Bordeaux, Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay haben fast alle Menschen schon gehört, die mal ein Glas Wein getrunken haben. In die gleiche Richtung geht die Unterscheidung Arabica Robusta. Also wir haben, wenn man sich das als Baum vorstellt, sind wir noch relativ nah an der Wurzel, wenn wir uns mit Arabica und Robusta beschäftigen. Und dahinter folgen noch ganz, ganz viele Verästungen und auch dann wieder Kreuzungen. Und Arabica und Robusta allein beschreibt gar nicht alles. Aber grundsätzlich, bei Robusta anzufangen, so wie der Name es schon sagt, die Pflanze ist häufig etwas robuster. Das bedeutet, sie ist weniger anfällig gegenüber Schädlingen. Ja, also das können kleine Tierchen sein, die versuchen, die Pflanze anzunagen. Das sind aber auch Krankheiten, die sich über die Luft auf die Pflanze niedersetzen. Sowas wie Kaffeerost ist ein klassisches Beispiel und sind dadurch etwas niedriger zu kultivieren. Also die Anbaugebiete, in denen Robusta grundsätzlich angebaut werden kann, sind etwas niedriger als die der Kaffeeanbauregionen, in denen überwiegend Robusta-Pflanzen kultiviert werden. Auch da gibt es wieder von bis und Unterschiede, aber das ist so ein grundsätzlicher, in der Kultivierung ein grundsätzlicher Unterschied. Und das, was wir als KonsumentInnen in der Tasse merken, ist, dass Robusta-Varietäten häufig etwas mehr Koffeingehalt mitbringen. Das entsteht in der Pflanze. Ja, also Koffein ist ein Abwehrmechanismus in der Kirsche. Also auch da wieder der Name Robusta, die Pflanze versucht alles, um sich etwas besser zu stärken. Dafür sind die meisten Arabica-Varietäten etwas filigraner im Geschmack, vielleicht etwas komplexer und teilweise so in die fruchtigen Sphären etwas ausgeprägter als Robusta-Varietäten. Ich glaube, das ist jetzt so, um einen groben Überblick zu bekommen.
Frau Trohl, Sie haben sich ja auch um die Anbaugebiete gekümmert. Bevor wir auf Standards eingehen, also was soziale Standards oder auch Entwaldung anbelangt, lassen Sie uns doch kurz mal über die Produktionsbedingungen sprechen. Muss für Kaffee oder für die großflächigen Kaffeeanbau, müssen da viele Pestizide eingesetzt werden?
Wir haben tatsächlich viele, weil wir eben die aktuell die absatzstärksten Marken im Test hatten, haben wir wir haben ein Drittel Biomarken. Da verzichten die Anbieter per se generell auf den Einsatz von Pestiziden und Spritzgiften. Auf der anderen Seite haben wir bei den konventionellen Cafés teilweise Cafés, die Zertifizierungen tragen, die auch hochgefährliche Pestizide teilweise ausschließen.
Herr Zocher, was unterscheidet denn den Kaffee, den Sie rösten in Dortmund, von dem Kaffee, den ich nebenan im Supermarkt kaufen kann?
Also wir sind wahrscheinlich in einer anderen qualitativen Sphäre. Ja, es gibt so ein Punktesystem bei Rohkaffee, das geht von 0 bis 100. Wobei alles, was von, ich sage jetzt mal 0 bis 70 gepunktet wird, findet wahrscheinlich noch nicht mal den Weg in den Supermarkt. Und das vielleicht, um nochmal die vorherige Frage aufzugreifen, Third Wave oder Spezialitätenkaffee bedeutet eigentlich, wir kaufen nur Kaffees ein, die über 80 Punkte bekommen haben. Das ist wahrscheinlich in den meisten industriellen Produktionen nicht immer der Fall.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, 80 Punkte wofür? Für das Aroma, für die schöne Bohne?
Für alles. Da werden, wenn man sich diese Punkteblätter anguckt, da werden viele, viele Dinge bewertet, aber Aroma ist dabei, sowas wie Balance oder Einheitlichkeit. Also meistens, wenn man so eine Verkostung macht, dann hat man nicht nur ein Glas von diesem Kaffee auf dem Tisch, sondern man hat irgendwie 5 bis 10 kleine Tassen und verkostet die und guckt auch, wie unterschiedlich schmecken vielleicht Tasse 3 und 6. Und wenn man da eben keinen Unterschied feststellt, dann ist die Bepunktung in diesem Teilbereich ziemlich hoch. Da kann Herr Schweiger auch noch mal mehr zu sagen, ganz bestimmt. Genau, aber grundsätzlich kommt es dann vor allem auf die, oder das, was wir als Kundin im Supermarkt merken oder in der Rösterei Neues Schwarz oder wie sie auch alle heißen, ist die Röstung an sich. Also wir rösten wesentlich schonender, bei niedrigeren Temperaturen, dadurch länger. Und das hat verschiedene Folgen. Ja. Man hat einerseits von innen nach außen eine sehr einheitliche Farbe der gerösteten Bohne. Ja, also das kann man auch gerne mal testen, wenn man so eine Bohne vor sich liegen hat, die leicht zu zerbrechen und zu gucken, ist der Kern denn eigentlich genauso braun oder schwarz wie die äußere Schicht.
Ich habe zum Glück ein paar von Ihren Kernen hier. Ich werde das gleich nebenher mal machen, also wundern Sie sich nicht über Geräusche. Ach, ja.
Aber fallen Sie mir bloß nicht in den Rücken.
Also duften tut's fantastisch, das muss ich definitiv schon mal sagen.
Das ist schön.
Ne? Und, so, reden Sie ruhig weiter, ich knack hier die Bohne. Ja, einheitliche Farbe.
Wozu längere Röstzeiten auch noch führen, ist, dass der Chlorogensäuregehalt, den erstmal jeder Rohkaffee mitbringt, wird im Prinzip während der Röstzeit reduziert. Ja, das ist Chlorogensäure, ist diese böse Säure, die viele von den HörerInnen vielleicht gerade auch kennen, weil sie zu sowas wie Bauchschmerzen führen können oder Sodbrennen oder was auch immer. Ja, also wenn wir jetzt die Temperaturen im Röster erhöhen, weil wir gerne schneller rösten wollen und die Zeit uns viel, weil wir einfach ja intensiver diese Röstmaschine ausnutzen, dann führt das häufig dazu, dass die Röstzeit kürzer wird und das Äußere der Bohne etwas mehr Temperatur und Hitze abbekommt und vielleicht auch Schadstoffe aus der Trommel, als in den Röstverfahren, die wir jetzt wählen. Ja, das ist diese schonende Trommelröstung, die auch so gerne als, ich denke jetzt mal, Werbespruch genutzt wird. Das wäre jetzt vielleicht mal ganz kurz erklärt, was das überhaupt bedeutet.
An der Stelle werde ich Sie kurz unterbrechen, weil wir müssen ja dieses doch sehr sinnliche und genussvolle Thema leider, Corona-bedingt, aus dem Studio fahren. Ich war aber ganz kurz vorher in einer kleinen Hinterhofrösterei im Kölner Süden bei Jackson. Das ist die Rösterei von Michael Kühn, um wenigstens einmal ganz kurz den Duft von frisch geröstetem Kaffee vor diese innere Nase zu bekommen. Schalten wir da jetzt einmal hin und er macht nämlich dasselbe Röstverfahren, das Sie gerade beschrieben haben.
Das sieht ja jetzt aus wie ein ganz großes Fass, in dem sich so ein Rührstab dreht langsam. Und dazwischen sind die Kaffeebohnen. Was ist das für eine Sorte?
Das ist ein Blend, mein Espresso, den ich jetzt gerade eben geröstet habe. Und der liegt jetzt halt hier in der Abkühltrommel. Und ein sogenannter Rührstab, wie Sie sagten, das ist der Agitator. Der sieht halt zu, dass wenn die Bohnen aus der Trommel kommen, dass sie nicht weiter rösten. Also sie werden jetzt gleichmäßig abgekühlt, damit der Röstvorgang beendet wird.
Wie lange wurden denn diese doch schon ziemlich ansehnlich braunen Bohnen vorher geröstet?
Also diese Röstung liegt ungefähr bei 18, 19 Minuten bei einer gewissen Temperatur, die ich mir vorher natürlich überlegt habe, mein sogenanntes Röstprofil. Und das obliegt halt jedem Röster selbst, wie er das genau macht, mit welcher Bohne.
Ohne dass Sie jetzt zu viele Geheimnisse verraten, aber wie heiß ist denn diese Bohne geworden oder diese Bohnen, die darin liegen?
Eingangstemperatur waren 200 Grad, Endtemperaturen waren 218 Grad.
Das sind ja relativ niedrige Temperaturen. Warum nehmen Sie diese schonende Röstung?
Ja, man nennt das ja die schonende Röstung, weil einfach die Röstdauer relativ lang ist. Wenn man jetzt große Röstereien, Industrieröstereien, die rösten eigentlich 2-3 Minuten oder 3-4 Minuten bei 400 bis 600 Grad. Es ist einfach Time is Money, Zeit ist Geld. Und die schonende Röstung obliegt eigentlich der Tatsache, dass ich dann im Prinzip der Bohne genug Zeit zur Entfaltung gebe, dass ich ihr auch über die Röstdauer wird auch die Chlorogensäure abgebaut, also die Säure, die in der Bohne ist. Was viele so empfinden, also wenn der Kaffee zu sauer ist oder wenn der Kaffee auf dem Magen schläft, die wird über die Röstdauer, entfernt die sich. Und das ist dann, wo ich den Leuten sage, es kann sein, dass euch mein Kaffee nicht schmeckt, aber er wird euch nicht auf den Magen schlagen. Also man bekommt es immer wieder mit, wenn man billigen Kaffee trinkt, dass einem nach 3-4 Tassen, dass es wirklich auf den Magen schlägt.
Das heißt also, von dieser Röstung könnte ich problemlos einen halben Liter am Morgen trinken. Ich werde nur ein bisschen zu wach, aber mein Magen macht das mit.
So würde ich das sehen, auf jeden Fall. Also ich bin jemand, der ich trinke morgens 5 bis 6 Tassen Kaffee, also es macht mir überhaupt nichts.
Sie haben ja gerade gesagt, das ist ein Blend, also es ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Bohnen. Worauf achten Sie beim Einkauf der Bohnen?
Also ich achte erstmal auf die Qualität. Das ist mir wichtig. Gut, ist ja auch immer eine Preisfrage. Also man weiß halt, Bohnen, also der Preis nach oben ist offen sozusagen, je nachdem, was ich für eine Qualität haben möchte. Und ich achte eigentlich auf den Geschmack. Das, was mir wichtig ist, dass die Leute es bezahlen können. Das spielt halt eigentlich auch eine Rolle. Und was natürlich im Moment total wichtig ist, auf die Nachhaltigkeit. Wie wird es hergestellt? Was bekommt der Bauer? Und so weiter und so fort. Deswegen lege ich jetzt besonderen Wert eigentlich auf Direct Trade. Das ist eigentlich eine Mischung, wo ich dann quasi weiß, der Bauer wird fair bezahlt, also Fair Trade ohne Siegel sozusagen. Und eben die Qualität, dass ich eigentlich immer Bio-Qualität auch habe.
Über die Qualität werden wir uns gleich noch ausführlich unterhalten und die Nachhaltigkeit. Es kam aber ein Begriff, Herr Schweiger, den Sie vorhin auch schon angesprochen hatten, nämlich die Balance. Nun rösten Sie ja auch. Wie stellen Sie die richtige Balance her für die verschiedenen Produkte? Espresso ist ja auch noch was anderes als ein Filterkaffee.
Genau, also man muss da auch wirklich klassisch unterscheiden. Einmal ist der Arbeitsweg von der Rösterei vorgegeben und einmal ist es der Arbeitsweg des sogenannten Barista. Barista, also wir Kaffeekocher, wir bekommen ein Halbfertigprodukt von der Rösterei und die machen sich also Gedanken, eben möchten wir einen Filterkaffee zubereiten oder einen Espresso zubereiten. Deswegen werden Filterkaffees tendenziell heller geröstet, um einfach die Frucht mehr zu betonen. Und beim Espresso wird dunkler geröstet, um einfach die Frucht oder die Säure ein bisschen zu reduzieren. Denn ein Espresso ist ein Aromakonzentrat. Wenn ich also da mehr Säure im Getränk oder in der Bohne habe, werde ich das im Espresso dadurch auch mehr konzentrieren. Und dann kommt natürlich der Part des sogenannten Baristas. Und da haben nicht immer alle ihre Hausaufgaben gemacht, denn meines Erachtens sind oft diese Bauchschmerzen, wo der Kollege eben davon gesprochen hat, oft auch ein Problem der sogenannten Extraktion. In dem Fall vielleicht auch sogar eine sogenannte Überextraktion. Und da passiert eben Folgendes, dass wir alle positiven Aromen und Inhaltsstoffe schon rausextrahiert haben. Und dann kommen eben diese Chlorogensäuren, Röstbitterstoffe, die sich über die feinen Aromen drüberlegen, dadurch die Balance zerstören, der Kaffee wird bitter und schlägt dann meistens auch auf die Magenschleimhäute.
Herr Zocher, wie verhindern Sie das, dass Ihr Kaffee bitter wird, wenn Sie rösten?
Ja, letztlich versuchen wir die Röstung nicht zu lang im Sinne der Farbe der Bohne zu ziehen. Also die Zeiten, die zum Beispiel jetzt auch der Kollege aus Köln genannt hat, sind leider schwer zu vergleichen, weil jede Maschine hat andere Verfahren beziehungsweise auch andere Thermometer. Ja, also auch diese Temperaturen zu vergleichen wäre letztlich eher verwirrend.
Aber es geht aber ja nicht bis 400 hoch, das steht mal fest.
Nee, das auf jeden Fall. Aber wir versuchen vor allem gegen Ende der Röstung es gibt so einen Probenzieher, der sitzt so mittig links in dieser Trommel, die sich ja stetig dreht. Und in diesen Probenzieher wirft jetzt die drehende Trommel immer, ich sag mal, 20, 30 Bohnen rein. Das heißt, man kann jederzeit während der Röstung diesen Zieher rausholen und sich die Farbe der Bohnen angucken. Und da sind unsere Erfahrungswerte mittlerweile eben groß genug, um zu sehen, okay, wir sind jetzt, das ist eben auch noch gut beleuchtet, wir sind farblich zu weit oder wir sind noch nicht da. Also das ist nicht nur, vor allem bei einer Espresso-Röstung merkt man es dann am Ende, es ist nicht nur die Farbe, sondern es ist auch die Beschaffenheit der Bohnen.
Ja, so der Geruch weniger, ne?
Den nimmt man so schnell nicht wahr. Und ich bin der Meinung, dass den ganzen Probenzieher rausziehen und daran riechen, ist nicht die beste Arbeitsweise, weil natürlich ist es auch eine Öffnung, die jetzt kalte Luft in den Röster reinzieht. Also man sollte das so wenig wie möglich, aber so gründlich wie möglich machen oder so wenig wie nötig. Und wir gucken eben dann auf die Farbe und wir gucken auch auf die auf die Beschaffenheit. Also wie glatt ist im Prinzip die Oberfläche. Wenn Sie jetzt den Kaffee, den ich Ihnen geschickt habe, die Filterröstung, mit dem Espresso vergleichen. Ja. Die Filterröstung ist ja nicht nur heller.
Das stimmt. Ich schaue nochmal in die Bohnen hier. Ja.
Die ist auch noch etwas, ich sag mal, marmorierter und auch, mir fällt der richtige Begriff gerade nicht ein, aber man sieht einfach noch etwas mehr Hügel und Huckel und
ich habe ehrlich gesagt weniger auf die Optik geachtet und mehr auf diesen wunderbaren Geruch. Aber wenn Sie es sagen, also es sind vor allem, wenn ich das jetzt mit industriellen Produkten vergleiche, die sind sehr viel kleiner, die Bohnen, die Sie haben. Kann das sein?
Das ist auch wieder total abhängig davon, welche Varietäten jetzt in genau der Tüte gerade verarbeitet sind. Okay. Ja, also es steht, das, was Sie jetzt gerade vor sich sehen, sind zwei sehr typische brasilianische Varietäten, die zur Arabica-Familie gehören. Das ist einmal die Varietät Topacio und einmal die Varietät Mundo Novo. Ja, da sind wir jetzt im Bereich von, das eine ist vielleicht ein Chardonnay und das andere ist ein Riesling, auch wenn der Weinvergleich nicht immer hilft. Aber um zu verstehen, was bedeutet das jetzt?
Ja, also aber in der Tat, dieser Vergleich mit Körper und Balance, der scheint mir doch echt gegeben. Dummerweise werden wir jetzt kurz unterbrochen von Nachrichten, aber wir werden uns diesem Thema Balance und Körper, Aroma und Säure gleich nach den Nachrichten nochmal ausführlich widmen. Willkommen zum zweiten Teil des Marktplatzes. An dieser Stelle begrüßt Sie Britta Fecke. Heute geht es um den Kaffeegenuss. Ich stelle Ihnen noch gerne meine Gäste vor. Christine Trohl, Redakteurin bei Ökotest, Thomas Schweiger, Autor und Inhaber des Barista-Shops Green & Bean in Arnsbach und Maximilian Zocher, Röster bei Neues Schwarz, einer Kaffeerösterei in Dortmund. Herr Zocher, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie das Zusammenspiel von Aromen und Säuren funktioniert, um auch irgendwie einen perfekten Geschmack zu bekommen. Kann man sagen, dass bestimmte Arten von Röstung bestimmte Aromen wecken, dass es mehr nach Kakao schmeckt oder mehr nach irgendwas anderem?
Nein. Also es ist wirklich so, dass der Grundstein wird eigentlich dargelegt, wo wir gar nicht mithelfen. Und das ist im Ursprung. Also es ist schon kein Zufall, dass afrikanische Cafés, die sehr hoch kultiviert werden, in vielleicht auch einer etwas vielfältigeren Flora und Fauna eher fruchtige Noten in die Tasse bringen können. Natürlich versuchen wir, die Kaffees so zu rösten, dass sie am Ende, so wie der Kölner Kollege auch sagte, ihr Potenzial entfalten können. Aber letztlich können wir mit der Röstung, ich würde sagen, eher mehr Schaden anrichten, als jetzt wirklich eine Note ganz spezifisch zu betonen. Weil am Ende kommt es, egal was der Kaffee am Ende am besten kann, immer auf diese besagte Balance an. Ja, aber eben für eine, ich sage jetzt mal, Espresso-Röstung, die eine schokoladige, nussige Note in die Tasse bringen soll, würde man die Röstendtemperatur und die Röstzeit wahrscheinlich etwas verlängern. Oder ich sage mal die Röstendtemperatur. Die Zeit ist immer in Relation zu sehen zu dem Produkt, was da jetzt gerade in der Trommel sich befindet. Und dann betone ich wahrscheinlich eher die schokoladigen, nussigen Noten, beziehungsweise habe die Säure reduziert.
Frau Trohl, Sie haben ja in dem Ökotest-Heft vom letzten November auch den Geschmack getestet und zwar nicht von den Kaffees, die aus der kleinen Rösterei kommen, sondern von den industriell hergestellten Kaffees. Auch da geht es um Aromen. Was für Unterschiede haben Sie festgestellt?
Ja, wir haben uns tatsächlich ja den Massenmarkt angesehen, also das, was man in den meisten Supermärkten bekommt, die absatzstärksten Marken, haben wir im Test gehabt an gemahlenen Röstcafés und wir haben die Sensorik prüfen lassen durch Sensorikprüfer und die haben den Geruch, den Geschmack und die Ausgewogenheit getestet nach einem bestimmten System und es gab zwei Cafés, ein Bio-Café und ein konventioneller Café, die wirklich mit der Bestnote 5,0 abgeschlossen haben und es gab ein paar Kaffeesorten sowohl bei den Bios und bei den konventionellen Cafés, die dann noch knapp dran waren mit 4,9, 4,8. Es gab aber auch ein paar Ausreißer. Also ein Café, der ist in der Sensorik völlig durchgefallen. Da hat dann im Nachhinein der Anbieter gesagt, dass das eigentlich auch nicht der gleichen der angepeilten Qualität entspricht. Dann gab es natürlich noch einige Cafés, die wirklich geschmacksmäßig im Mittelfeld lagen. Das heißt, auch bei den Cafés, die in den Supermärkten verkauft werden, nicht bei den speziellen oder Spezialitäten-Cafés gibt es durchaus Cafés, die wirklich sensorisch sehr gut abschneiden.
Können Sie das preislich festmachen? Kann man sagen, dass die teureren Cafés im Supermarkt auch bessere Aromen mitbringen?
Das zeigt sich so jetzt eigentlich nicht in unserem Test tatsächlich, weil die Supermarktware, die ist meistens doch ein bisschen günstiger denn als das, was dann in den Bioläden angeboten wird.
Bevor wir uns um die Schadstoffe kümmern, möchte ich noch gerne Herrn Frank Lemke ansprechen. Dem ging es nämlich auch um Aroma und ich glaube, Sie vergleichen Italien mit Deutschland. Guten Morgen, Herr Lemke.
Guten Morgen, Frau Fecke. Guten Morgen in die Runde. Ich habe eine Frage. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, schon über Jahre. Und ich würde das gerne mal in die Runde geben, weil ich keine Lösung dafür habe. Das ist eine sehr subjektive Sache. Und zwar ist es so, ich habe mal ein paar Jahre in Italien gelebt und dann gibt es ja diese schöne Kaffeekultur, dass man immer quasi an jeder Ecke so eine Bar hat und dann für einen Euro sich da ein bisschen Espresso holen kann. Und da hatte ich mich, als ich in Italien lebte, dran gewöhnt. Und in Deutschland habe ich eigentlich nie wieder einen solchen Espresso bekommen, wie ich ihn in diesen Bars eigentlich überall an jeder Ecke gekriegt habe. Und das liegt daran, also ich kann mal den Unterschied kurz vielleicht darstellen. Ich habe immer den Eindruck, dass die vergleichsweise in Deutschland die Espressi, die ich dann bekomme, irgendwie, die kommen mir dann irgendwie zu schwach vor. Oder da ist dann irgendwie gefühlt mehr Flüssigkeit in der Tasse. Oder wenn ich, ich mache dann immer so ein kleines Päckchen Zucker, ist ja immer dazu, das mache ich dann rein. Das wird dann viel zu süß, der Espresso in Deutschland. Und ich würde gerne mal wissen, ob Sie diese Beobachtung irgendwie teilen können oder ob das, oder ob das einfach nur so eine merkwürdige Wahrnehmung von mir ist,
also, wie das aussieht. Ganz subjektiv kann ich mich zumindest schon mal Ihrer Beobachtung anschließen, aber ich gebe jetzt diese spezifische Frage gerne mal weiter an Herr Schweiger, weil Sie sind ja dem Café auch hinterhergereist um die ganze Welt. Was glauben Sie, woran liegt es? An der Herstellung, an dem, was in diesem Siebträger drin ist oder...
Also es liegt erstmal, glaube ich, ganz groß daran mit einer Art Kalibration. Ja, der Herr hat in Italien gelebt, hat dann tagtäglich natürlich diese Art von Kaffee getrunken. Der gemeinsame Nenner ist das Wort Espresso. Ja. Aber ich glaube, speziell in Deutschland hat sich diese Third-Wave-Bewegung, die der Herr Zocher auch beschrieben hat, so vor 10 Jahren gegründet. Dadurch sind diese kleinen Röstereien entstanden und dadurch sind auch diese kleinen Hipster-Coffeeshops entstanden. Und wir machen eben auch was anderes wie die Industrie. Wir versuchen, auf robuster Gehalt zu verändern. Und das, was der Herr beschrieben hat, klingt halt ganz klassisch nach einem sehr hohen robuster Anteil, der einfach einen ganz schweren Körper macht, keine Säure drinnen ist, auch Zucker verträgt und es wird dann richtig sirupartig im Mund. Diese Kaffeebars haben wir schon auch noch in Deutschland, sind ein bisschen schwieriger zu finden natürlich, ja, und werden vielleicht auch ein wenig an den Rand gedrückt von unserer Szene auch, weil es eben immer so heißt, wir wollen keine robusterlastigen Kaffees anbieten, wir wollen die fruchtigen Kaffees, aber da bin ich auch dagegen, denn das war, wie ich es am Anfang auch genannt habe, Kaffee soll ja glücklich machen, soll keine Mutprobe darstellen, dass ich mir irgendwie das Getränk schönreden muss. Ja. Aber da mal als Tipp, er soll sich einfach eine dunklere Röstung kaufen und mit einem hohen robusten Anteil und dann zu Hause vielleicht ein bisschen mal Kaffee machen. Ja.
Tja, Herr Lemke, dann legen Sie vielleicht noch ein paar Lieder auf, italienische, und vielleicht schmeckt es dann ein bisschen mehr nach Italien. Ja. Als.
Okay, also das ist sozusagen tatsächlich, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich so eine ganz, es liegt an der Kaffeekultur sozusagen, ja, das ist sozusagen in Deutschland gar nicht drauf angelegt, das ist gar nicht das Muster sozusagen, der italienische Espresso, sondern das geht hier in so eine andere Richtung schlicht, ja.
Okay. Ja, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es nicht das Muster ist, aber durch das, dass wir halt eben auch selber rösten, beschäftigen wir uns viel mehr damit. In Italien ist es auch so, der Kaffee kostet 1 Euro, der Kunde geht rein, in 5 Minuten ist er wieder draußen. Das ist eine ganz andere Kaffeekultur. Wir haben vor 10 Jahren angefangen, den Espresso für 80 Cent zu verkaufen. Wir wollten diese italienische Kaffeekultur einführen. Was dann passiert ist, dass der Kunde reingeht. Wir waren innerhalb von 1-2 Monaten das bekannteste Café, aber der Kunde bleibt halt 1 Stunde sitzen in Deutschland. Und das kann ich mir dann als Betreiber für 80 Cent natürlich auch nicht erlauben. Und damit möchte ich eigentlich nur sagen, die Fluktuation ist auch eine Trainingssache für Baristis. Ja, wenn Sie am Morgen einfach 150 Espressi durchschießen, haben Sie mehr Routine in den ganzen Ablauf und das dient natürlich auch bei der Zubereitung in qualitativen Punkten.
Spielt denn auch die Maschine eine Rolle?
Na ganz klar, ja, aber da muss man natürlich auch sagen, grundsätzlich macht eine Espressomaschine erstmal ganz salopp Wasser heiß und schießt mit Druck durch Kaffeepulver durch. Wie ein Auto mit vier Rädern bewegt sich das fort. Also ich kann mir eine günstige Klasse kaufen oder eine ganz teure Klasse. Letztendlich ist es wieder der Barista, der die Maschine bedient und der muss wissen, was er zu tun hat.
Herr Lemke, ich hoffe, wir haben Ihre Frage so gut es geht beantwortet.
Ja, haben Sie. Aber das, ich muss also zu Hause ein bisschen rumprobieren. Ne?
Das sollten Sie.
Darf ich eine Sache ergänzen?
Ja, gerne, Herr Zorach.
Ich habe nämlich eine sehr ähnliche Erfahrung mit meinem eigenen Vater gemacht. Ich habe lange selbst keinen Kaffee getrunken. Wir haben immer Sommerurlaub in Österreich gemacht, auch eher italienisch geprägt, was die Kaffeekultur angeht. Der hat alles versucht. Der hat die gleiche Bohne in dem Kaffee gekauft. Der hat sich sogar einen Liter Wasser aus deren Küche mitgenommen. Hat es zu Hause ausprobiert. Es hat nicht so geschmeckt. Ich glaube, unsere Psyche spielt schon auch sehr häufig eine Rolle. Ja, also Ambiente darf man nicht unterschätzen. Wo bin ich gerade? Wie sehr scheint die Sonne? Ich glaube dazu auch noch, dass die grundsätzliche Qualität der Menschen, die in Italien hinter der Siebträgermaschine stehen, vielleicht noch momentan noch größer ist als die in Deutschland vorherrscht. Ja, ich denke jetzt nicht nur an die Cafés, in denen ich arbeite oder auch gerne Kaffee trinken gehe, sondern ich denke an, in Deutschland sind das dann ja vor allem Bäckereien oder also diese Barkultur, wo man Espresso für 1 Euro bekommt. Die gibt es ja bei uns einfach nicht. Da würde man zu einem Bäcker gehen. Der Kaffee ist sehr häufig miserabel, den man da bekommt. Da steht im besten Fall auch keine Siebträgermaschine, weil die müsste man ja bedienen. Also ich glaube schon, dass die grundsätzliche Qualität der Menschen, die den Kaffee zubereiten, auch noch eine andere ist.
Ja. Passend zu unserer Sendung hat die Stiftung Warentest Kaffee-Vollautomaten getestet und ich habe kurz vor der Sendung mit Claudia Till gesprochen, einer der verantwortlichen Redakteurinnen, und wollte von ihr wissen, welche Rolle eigentlich diese Automaten, über die wir jetzt gerade auch gesprochen haben, spielen und für wen eigentlich diese Kaffee-Vollautomaten geeignet sind.
Ja, die Automaten eignen sich für Menschen, die gerne italienischen Espresso und auch Cappuccino trinken. Diese Getränke können die Automaten auf Knopfdruck zubereiten und die schmecken eben ganz anders als eben der typisch deutsche Filterkaffee, weil sie mit viel Druck zubereitet werden.
Da gibt es ja noch was dazwischen, nämlich die Siebträgermaschinen, wo man also noch selber den Kaffee reinpressen muss und das Sieb dann unter dieser Druckdüse befestigt. Das ist dann nicht ganz so kompliziert wie diese Vollautomaten, ne?
Ja, die Siebträgermaschinen bereiten Espresso auch mit viel Druck zu. Also das Getränk, was man rausbekommt, schmeckt tatsächlich sehr ähnlich. Bei den Siebträgermaschinen ist etwas mehr Handarbeit nötig, weil man eben schon Pulver braucht. Die mahlen nicht selbst und muss nach jedem Espresso, den man zubereitet, eben das Sieb wieder entleeren und wieder neu füllen. Also wenn man dann für 5 Leute ein Espresso brüht, ist man da durchaus mal eine halbe Stunde beschäftigt. Das geht eben mit einem Vollautomaten schneller. Der Vorteil bei Siebträgermaschinen ist, dass man eben mehr Einfluss auf das Getränk hat und da dann eben auch mehr tüfteln und spielen kann, bis man das Getränk bekommt, das eben so ganz dem eigenen Geschmack entspricht.
Sind die auch einfacher zu reparieren?
Also wir haben uns die Reparierbarkeit sowohl bei Siebträgern als auch bei Kaffeevollautomaten angeschaut und konnten feststellen, dass es gibt schon je nach Modell Unterschiede, aber insgesamt gibt es auf beiden Seiten Maschinen, die sich wirklich sehr leicht reparieren lassen.
Diese Kaffee-Vollautomaten haben ja teilweise sehr, sehr viele Kaffee-Variationen, was den Anteil der Milch anbelangt, was den Mahlgrad anbelangt und auch die Stärke des Kaffees. Das klingt für mich aber auch ein bisschen nach einer relativ intensiven Einarbeitung in so ein Gerät.
Das kommt ein bisschen darauf an, was man mit seinem Kaffee-Vollautomaten vorhat. Also die sind alle voreingestellt und man kann wirklich ganz einfach auf Knopfdruck einen Espresso oder auch bei allen eigentlich einen Cappuccino und ein paar andere Getränke bekommen, auch so einen verlängerten Lungo, der mehr wie so ein Kaffee schmeckt. Das geht ganz einfach. Sie haben aber auch alle verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das kann die Temperatur sein, eben die Kaffeestärke, der Mahlgrad. Und da muss man teilweise wirklich ins Menü abtauchen. Das kann komplizierter sein, muss aber nicht. Kommt so ein bisschen auf die eigene Vorliebe drauf an. Also wem der Kaffee nach Werkseinstellung so schmeckt, wie er eben aus der Maschine kommt, der muss da gar nichts dran einstellen. Und wer den Kaffee ein bisschen anders möchte, ja, der muss dann vielleicht mal ins Menü abtauchen. Aber auch das ist eigentlich bei den meisten Automaten kein großes Problem.
Sie haben ja jetzt Automaten verschiedener Preisklassen getestet. Was war das Ergebnis?
Ja, im aktuellen Test haben die meisten Kaffeevollautomaten gut abgeschnitten. Wir haben aber festgestellt, dass sie eben eine sehr große Preisspanne haben. Also es geht los von knapp 500 Euro bis 1200 Euro. Und man kann nicht sagen, dass teuer immer besser ist. Also der Zweitplatzierte kostet zum Beispiel 600 Euro und der Testsieger 1200 Euro. Die liegen aber sehr nah beieinander. Also nicht preislich, sondern von der Qualität.
Vom Preis sehr weit auseinander und von der Qualität relativ nah beieinander. Sind alle in der Handhabung, was zum Beispiel Reinigung anbelangt, gleichermaßen bedienungsfreundlich?
Ja, bei den Vollautomaten ist es so, dass alle eigentlich relativ viel Pflege benötigen. Das fängt an, dass man eben wirklich täglich den Tresterbehälter leeren und säubern sollte. Die Brüheinheit, bei vielen ist die eben herausnehmbar, die sollte man dann wirklich auch ganz regelmäßig reinigen, sonst kann es in der Maschine schimmeln. Gerade wenn man öfter Cappuccino trinkt, ist es ganz wichtig, das Milchsystem regelmäßig zu reinigen. Also die Automaten spülen die zwar automatisch selbst einmal durch, aber trotzdem gibt es auch viele einzelne kleine Bauteile, die man von Hand nochmal auseinander und durchspülen muss. Gerade eben bei so Milchgetränken wird das sonst schnell unhygienisch. Also da fällt schon einiges an Reinigungsaufwand an. Der ist aber jetzt nicht wirklich kompliziert.
Dasselbe gilt hoffentlich auch fürs Entkalken.
Ja, beim Entkalken ist es so, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Also im aktuellen Test geht es bei dem schnellsten Automaten in 15 Minuten das Entkalken. Beim längsten dauert es fast eine Stunde. Also das kann schon sehr aufwendig sein. Je nachdem, ob ich zum Beispiel einen Wasserfilter verwende, ist das Entkalken aber nur ganz selten nötig.
Die Stiftung Warentest hat Kaffeevollautomaten getestet. Ich sprach vor der Sendung mit Claudia Till. Herr Schweiger, wenn jetzt bei Ihnen jemand in den Barista-Shop kommt, sich wirklich einen guten Kaffee gönnt, was raten Sie ihm denn zu welcher Maschinenausstattung zu Hause, um diesen Kaffee auch entsprechend aufzubereiten?
Ja, also da geht es für mich wirklich also erstmal so eigentlich um den Grundcharakter des Kunden. Will der Kunde wirklich Genuss haben, muss er handwerklich arbeiten. Das bedeutet, er muss auf eine Siebträgermaschine zurückgreifen oder auf vielleicht sogar auf Handfilter, wenn er hellgeröstete Kaffees haben möchte. Wenn es so ein Familienunternehmen ist, die sagen, wir haben den Vollautomat zu Hause und es wird alles getrunken, dann haben wir da nochmal andere Röstungen, das ganze Omni-Roast. Und von daher betrifft es wirklich die Beratung, welcher Kunde kommt da rein. Denn da auch wieder, Kaffee soll keinen Stress verursachen. Und wenn die Leute zum Beispiel viel Geld ausgeben für einen sehr fruchtigen Kaffee und den in einen Vollautomaten reingeben werden und einen Espresso daraus trinken wollen, dann wird das nicht funktionieren, weil einfach so ein Vollautomat im gewissen Espresso-Bereich einfach nicht lieferfähig ist. Was sie können, ist sehr, sehr gute Kaffees machen und vielleicht auch Milch aufschäumen mittlerweile ganz gut. Aber wer wirklich ins Detail möchte und vom Genuss sprechen möchte oder wie der Herr Lemke vorhin gesagt hat, dieses sirupartige Schwere im Espresso, wird sich ein Vollautomat immer ein bisschen schwer tun. Und von daher beraten wir die Leute wirklich auf ihr Vorhaben hin dann.
Mhm. Herr Gorecki aus Hamburg ist uns zugeschaltet. Sie sind irgendwie auch, glaube ich, noch auf der Suche nach dem richtigen Genuss, oder?
Genau. Ja, guten Morgen in die Runde. Vielen Dank für die Möglichkeit, eine recht egoistische Frage anbringen zu können. Denn ich hatte eine Lieblingsrösterei in Berlin, Marianne-Kontor, Berliner Privatrösterei. Das darf ich sagen, weil es die nicht mehr gibt. Und das ist auch das Problem. Denn die hatten einen Kaffee, der trotz vieler und langer Suchen sich nach wie vor als ein Alleinstellungsmerkmal herausgestellt hat. Nämlich behaupteten die von ihrem Espresso, das war ein Blend, ich glaube 3070, dass der doppelt geröstet gewesen sei. Und der hat tatsächlich so einzigartig gut geschmeckt, nicht nur mir, sondern auch meinem ganzen Umfeld, dass ich seither dieser Rösterei hinterher trauere und nichts Analoges dazu finde. Das heißt, meine Frage ist das, also an diejenigen, die da sich mit Röstungen gut auskennen, ist das aus Ihrer Sicht überhaupt eine Denkbarkeit oder war das sozusagen nur eine Erzählung vielleicht, die der Röster mir präsentiert hatte, dass der Espresso eben doppelt geröstet worden war? Und wenn das denkbar ist, wie müsste man das gegebenenfalls angehen bezüglich des Röstverfahrens. Also es klang nicht so, als wäre es der Second Crack gewesen, sondern tatsächlich doppelt geröstet.
Sie sprechen gleich schon das nächste Thema an, nämlich Acrylamid, aber geben wir uns erstmal nur mit dem Geschmack ab. Herr Zocher, was würden Sie sagen?
Erstmal muss ich sagen, da fehlen mir wirklich sehr die Erfahrungswerte. Also ich
Sie rösten aber, nicht doppelt?
Nee, wir rösten nicht doppelt. Ich könnte mir, vielleicht kann Herr Schweiger dazu gleich noch was sagen, ich könnte mir auch gerade gar nicht vorstellen, zu welchen Vorteilen das führen kann. Ich glaube aber, um Ihre Suche zumindest aufrecht zu erhalten, das nicht erst einmal gelesen zu haben. Also ich habe es auf jeden Fall schon in kommerziellen Bereichen gelesen, dass das da praktiziert wurde. Ich glaube auch nicht, dass sie da angeflunkert wurden vom Mariannenkontor. Für mich hört es sich, ohne wirklich große Erfahrung zu haben, erstmal vor allem danach an, bestimmte Qualitäten, die der Kaffee oder bestimmte Potenziale, die der Kaffee in die Tasse bringen würde, nach der vielleicht einfachen Röstung nochmal überdecken zu wollen. Ja, also um eben bestimmte Dinge nicht in der Tasse zu haben, die er vielleicht zeigt, nach der einfachen Röstung. Allerdings glaube ich eben auch nicht, dass man bis First Crack röstet, den rausnimmt und dann nochmal von vorne. Also ich schätze, das wird irgendwann zwischen der Röstung passieren, dass der in halbbraun rausgelassen wird und dann nochmal in die Trommel geht. Den Effekt davon kann ich mir jetzt gerade noch nicht erklären, um ehrlich zu sein.
Herr Schweiger, haben Sie eine Vorstellung, wie Herr Goricki an diesen vollmundigen Kaffee gekommen ist?
Also ich habe das auch schon ein, zwei Mal gehört, solche Taktiken. Ich halte persönlich gar nichts davon, denn Rösten ist die schwierigste Garungsmethode. Es ist ein chemischer Kettenprozess, der eigentlich durchs Rösten entsteht. Wenn ich diesen Prozess unterbreche, habe ich den Prozess eigentlich abgeschlossen. Und wenn ich dann wieder anfange zu rösten, glaube ich, dass ich eigentlich nicht mehr röste, sondern einen Verbrennungsprozess drüber lege. Und jetzt wäre natürlich mal interessant, was der Herr vermisst, ob er einfach eine gewisse Bitterkeit oder Vollmundigkeit vermisst. Denn das ist so immer auch für uns alle dieses Grundproblem. Wir bräuchten eigentlich eine gemeinsame Sprache, was die Sensorik angeht. Weil die Damen vom Ökotest zum Beispiel auch gewisse Sachen beschrieben haben bei Verköstigungen. Ich kann es oft gar nicht einstufen, wie diese Qualität dann zustande kam. Und die können zum Beispiel unsere Systeme nicht nachvollziehen. Und da müsste man mal wirklich vielleicht versuchen, mehr eine gemeinsame Sprache zu finden. Denn wir können, durch das, dass wir es selbst produzieren, können wir diese Schritte ja auch selbst formen. Aber wir müssen wissen, wo das Ziel ist. Und oft wird das Ziel falsch beschrieben. Und das ist ja ein bisschen ein Problem bei uns in dieser Kaffeeszene.
Also Herr Goricki, ich fürchte, Sie müssen einfach noch ein bisschen weiter probieren und suchen. Und wenn Sie Erfolg haben, sagen Sie uns Bescheid. wir werden aber ein Stichwort von Ihnen noch aufnehmen, nämlich zweifach geröstet. Eine starke Röstung führt halt auch des Öfteren zu Schadstoffen wie Acrylamid, was wir sonst auch noch von Pommes kennen. Frau Trohl, Sie haben ja bei Ihrer Kaffeetestung auch nach diesen krebserregenden Inhaltsstoffen geschaut. Wie oft ist denn dieses unerwünschte Nebenprodukt Acrylamid gefunden worden?
Also wir haben die Kaffeebohnen, den gemahlenen Röstkaffee direkt auf Acrylamid, eben das ist der eine Röststadtstoff, auf den wir analysieren lassen haben, untersucht. Und es gibt ja von der EU gibt es Richtwerte für Acrylamid, um den Acrylamidgehalt eben in allen möglichen Lebensmitteln, Sie hatten schon die Pommes erwähnt, aber auch in Kaffee, in Röstkaffees zu minimieren. Da gibt es ein Minimierungskonzept. Und wir haben uns die Kaffees angesehen und es gab keinen Kaffee, der den Richtwert überschritten hat. Aber wir haben gesagt, ein Kaffee kann wirklich nur gut sein, wenn der Acrylamidgehalt der EU nicht mehr als die Hälfte ausgeschöpft ist. Und da gab es halt einige Kaffees, die da gut waren, zum Beispiel auch der Testsieger, der Geber-Kaffee, den wir hatten. Und andere liegen dann bei dem Acrylamidgehalt bei mehr als 50% des EU-Richtwertes.
Das heißt, wenn ich viele Tassen trinke, dann nehme ich auch viel Acrylamid auf.
Ja, das ist so, genau. Und deswegen sagen wir ja auch, dass man letztendlich auf klassisch statt auf Masse setzen sollte. Also klar, aufgrund der Röstschadstoffe, die entstehen, lieber einen guten Kaffee, der bio ist, fair produziert ist, in Maßen genießen, statt eben in die Masse zu gehen.
Aber Bio sagt doch ein bisschen mehr aus über die Herkunft, so hoffe ich zumindest, aber nicht unbedingt über das Röstverfahren.
Das ist richtig. Also die Schadstoffe, die Röstschadstoffe befinden sich natürlich, sind genauso gut im Bio-Kaffee wie auch im konventionellen Kaffee nachweisbar. Das sind einfach unabhängig von der Anbaumethode oder ob Pestizide eingesetzt werden oder nicht in dem Fall, können die beim Rösten entstehen. Und bei den mittleren Röstgraden gibt es wohl geringere Acrylamidgehalte. Also da gibt es auch relativ viel Forschung drumherum, wie man letztendlich die Acrylamidgehalte denn in den Kaffeebohnen im Schach halten kann. Und auf der anderen Seite gibt es einen weiteren Röstschadstoff, das ist das Furan. Und da ist es leider so, dass die Furangehalte eben dort, wo das Acrylamid niedrig ist, da tendieren die Furangehalte zu etwas höheren Gehalten. Und wir haben Furane, weil die eben, das sind flüchtige Schadstoffe letztendlich, die, wenn man zu viel davon aufnimmt.
Frau Trohl, uns werden die Nachrichten kurz unterbrechen, aber dem Furan, dem widmen wir uns dann direkt nach den Nachrichten. Schwarz oder schnell, alles rund um den Kaffeegenuss ist unser Thema. Und wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Großmann. Sie beschäftigt das Thema, das wir gerade noch angesprochen hatten, nämlich das Acrylamid im Kaffee.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo, hier ist Manfred Großmann.
Hallo, Herr Großmann.
Ja, meine Frage ist, warum wird auf einer Kaffeepackung der Acrylamidgehalt dieser Kaffeeröstung nicht angegeben? Ist meine erste wichtige Frage. Für viel Kaffeetrinker ein ganz relevanter Faktor. Und dann ist Acrylamid ist ein krebserzeugender Stoff, der bei der Röstung, insbesondere bei Schnellröstung, bei größer als 300 Grad Celsius besonders zum Tragen kommt. Also Privatröstereien schaffen es bei Rösttemperaturen unter 150 Grad Celsius und Röstzeiten von bis zu 35 Minuten, den Acrylamidgehalt gegenüber Schnellröstung auf ein Zehntel zu reduzieren. Dies beschränkt sich dann hauptsächlich also auf Espresso-Mischungen, 80:20 Arabica Robusta wegen der Crema. Aber eine Anmerkung ist noch wichtig, weil die meisten Leute das nicht wissen. Es gibt ja auch Espresso-Maschinen mit zwei Mahlwerken, wo man sich seine eigene Mischung im eigengewählten Verhältnis zubereiten kann. Also in einem Mahlwerk macht man Robusta, im anderen Arabica und hat so seine private Mischung. Dann ist von der Dame von der Stiftung Warentest eine Aussage gemacht worden, die mir zu pauschal ist.
Herr Großmann, wir müssen jetzt mal eins nach dem anderen abarbeiten und wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Deswegen würde ich gerne erstmal auf Ihre erste Frage eingehen, nämlich Frau Strohl, warum findet sich keine Angabe zum Acrylgehalt, zum Acrylamidgehalt auf der Verpackung?
Naja, der Gesetzgeber, also die EU, gibt eben Richtwerte vor letztendlich und die Hersteller sind dazu angewiesen, diese Richtwerte eben nicht zu überschreiten. Der EU-Richtwert wird nicht überschritten. Das heißt, ich habe hier schon mal einen Hinweis, dass nicht mehr als eine bestimmte Menge, nämlich das sind 400 Mikrogramm pro Kilogramm Acrylamid in den Kaffees steckt. Das ist die eine Sache. Das ist ja bei den Pestiziden und bei vielen anderen Schadstoffen auch so. Die Hersteller sind dazu angehalten, eben Qualitäten anzubieten, die gewährleisten, dass die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten sind. Das ist die eine Sache, aber letztendlich klar, deswegen haben wir halt hingeschaut und haben das überprüft, ob überall die Richtwerte eingehalten sind. Ja, das kann ich dazu sagen, warum es nicht deklariert werden soll. Also letztendlich, es gibt das Richtwert und die müssen angehalten werden, so beläuft es. Ich glaube, das ist sehr kompliziert, wenn dann solche Angaben auch noch zu finden sind. Es ist ja, Acrylamid ist ja vielleicht nicht der einzige Schadstoff. Es geht ja dann auch um Furane. Und das, ich weiß nicht, ob das wirklich der Verbraucher, ob das eine sinnvolle Information wäre auf den Verpackungen für den Verbraucher, das nehme ich einfach in Zweifel, das setze ich in Zweifel. Der Verbraucher muss sich darauf verlassen, dass das, was in den Läden zu finden ist, tatsächlich eben eine ordentliche Qualität ist. Und dazu gehört eben auch, dass die Schadstoffe Grenzwerte einhalten und so weit minimiert werden, wie es eben die Technologien zulässt.
Was hat es denn mit den Furanen auf sich, die Sie jetzt nochmal angesprochen haben?
Also die Furane, die entstehen auch beim Rösten Und da sagt die Europäische Lebensmittelbehörde eben auch, dass die langfristig eben die Leber schädigen können. Und Tierversuche zeigen, dass hohe Furandosen eben sogar auch Krebspotenzial haben. Und deshalb haben wir auch alle Cafés untersuchen lassen auf Furan. Weil Furan flüchtig ist, haben wir das in dem Fall so gemacht, dass wir Kaffeegetränke zubereitet lassen haben in so einer ganz normalen Bistro-Kanne, also mit diesem französische French Press quasi. Mhm. Diese Kaffeetränke wurden dann, da wurde dann der Furangehalt gemessen. Und dabei ist herumgekommen, dass tatsächlich alle Kaffees im Test, wir haben 20 gemahlene Röstkaffees getestet, aus unserer Sicht erhöhte Furangehalte haben. Da gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte. Es gibt praktisch ein Bewertungskonzept der Europäischen Lebensmittelbehörde und dem haben wir uns praktisch, an dem haben wir uns angelehnt. Und das perfide ist auch, dass es offenbar Daten gibt, also wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass dort, wo die Acrylamidgehalte praktisch erhöht sind, ist Furan halt niedrig. Und wo die Acrylamidgehalte tendenziell niedriger sind, ist eben das Furan erhöht. Und deswegen kann man im Endeffekt bloß sagen, dass um ja Risiken durch diese Schadstoffe im Kaffee für den Verbraucher auszuschließen, dass man da am besten letztendlich seinen Kaffee genießt, guten Kaffee genießt und das aber in Maßen tut.
Ist denn das, hängt das auch ab vom Röstverfahren? Das heißt, wenn also schonender geröstet wird bei nicht so hohen Temperaturen, habe ich weniger Furane und weniger Acrylamid? Kann man das so pauschal sagen?
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Aber da sich beide eben umgekehrt verhalten bei den Röstschadstoffen, tendenziell ist das für Acrylamidgehalte, kann man das sagen, schonendere Röstung, niedrigere Röstung oder bei niedrigeren Temperaturen geröstete Kaffees sind tendenziell weniger mit Acrylamid belastet.
Sie haben ja nicht nur die Schadstoffbelastung getestet, sondern auch nach der Zertifizierung geguckt, also nach sozialen Standards und auch nach den Anbaumethoden. Was ist da unterm Strich bei rausgekommen?
Genau. Also wir haben uns praktisch angesehen, welche Zertifizierungen bei den Kaffees vorliegen. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben zusammen mit einem Zertifizierungsunternehmen haben wir einen Fragebogen entwickelt und haben letztendlich die Anbieter gebeten, uns Dokumente vorzulegen, dass eben diese Kaffees, die sie oder die Rohstoffe, die sie verwenden, das sind ja meistens Mischungen. Also wir haben viele Arabica-Kaffees, aber auch Mischungen von Arabica und Robusta, die wiederum aus unterschiedlichen Anbaugebieten kommen. Brasilien ist natürlich ein häufiges Anbaugebiet. Haben wir letztendlich gebeten, uns diesen umfangreichen Fragebogen zu, gibt es einen Verhaltenskodex, wo letztendlich Menschenrechtsverletzungen ausgeschlossen werden, wo Gewerkschaftsfreiheit garantiert wird, wo Kinderarbeit verboten wird, wo ein Diskriminierungsverbot passiert, wo es Beschwerdemechanismen praktisch auf Farmebene gibt. Diese Punkte haben wir abgefragt. Und letztendlich ist es so, dass erstaunlicherweise die Bio-Unternehmen häufig sehr transparent geantwortet haben. Sie haben uns viele, also den Fragebogen umfangreich beantwortet, uns dazu auch viele Belege vorgelegt.
Können Sie uns denn das Ergebnis mal schildern, bitte?
Ja, also letztendlich war es so, dass insbesondere die großen Kaffeeröster das schlechteste Testergebnis Kaffeeanbau und Transparenz hatten. Ausgerechnet die Kaffees der namhaften Marken wie Mövenpick beispielsweise, Eiles und Dahlmeier und Idee-Kaffee schneiden hiermit ungenügend ab beim Kaffeeanbau und bei der Transparenz. Während Kaffees, die bestimmte Zertifizierung aufweisen, wie Rainforest Alliance oder auch Fairtrade, da viel besser dastehen und uns auch die Lieferkette belegen konnten. Das ist nämlich der erste Schritt. Also, dass ich weiß als Anbieter, woher kommt mein Kaffee, wie wird er genau angebaut, wer baut ihn an, dass ich da letztendlich auch dafür sorgen kann oder meine unternehmerische Verantwortung sozusagen bis in den Anbau durchführen kann.
Meine Kollegin Susanne Kuhlmann hat während der Sendung mit ihrem Telefonteam zusammen die Fragen der Hörer und Hörerinnen gesammelt. Frau Kuhlmann, was beschäftigt denn die Hörerinnen und Hörer?
Ein Thema ist Crema. Herr Max aus Freiburg hätte gerne den Unterschied erklärt zwischen Kaffee Crema und Kaffee Schümli.
Herr Schweiger, was sagen Sie?
Ich sehe da keinen Unterschied. Das ist wirklich im Namen zu suchen, denn ja, diese beiden Getränke werden meistens über einen Vollautomaten eben produziert und Kaffee Crema sagt eigentlich schon so auch der Name, der Kunde erwartet eine große Cremaschicht auf der Oberfläche des Kaffees und das Wort Schümli wird gerne in der Schweiz verwendet und vielleicht ist das Wort Schümli die Schweizer Bezeichnung für Crema. Aber ich kenne da keinen Unterschied in der Zubereitung.
Wie bekomme ich denn eigentlich bei mir zu Hause eine schöne Cremaschicht hin aus meiner Siebträgermaschine zum Beispiel?
Ja, die Crema ist eigentlich nur ein Resultat von einer perfekten Zubereitung. Das sind nämlich Lipide einfach, die es bei der Extraktion rausschwemmt. Als Tipp immer frisch gerösteten Kaffee verwenden, wobei da auch zu beachten ist, dass der Kaffee mindestens 10 bis 14 Tage alt sein sollte nach dem Röstdatum. Denn Kaffee entwickelt CO2 beim Rösten und es muss also entgasen. Deswegen sind auch diese Ventile in den Tüten drin. Und dann erst wirklich frisch vermahlen, bevor der Kaffee zubereitet wird. Und dann haben wir da eigentlich immer eine schöne Crema drauf. Robuster Kaffees verursachen viel, viel mehr Crema als Arabica-Kaffees. Aber ich sage immer, Crema, jetzt wird es ein bisschen ordinär, ist Bullshit, denn in Crema sind nicht wirklich Aromen vorhanden. Ja, also wenn man wirklich mal Crema neutral verköstigen würde, hat es wirklich eine Textur im Mundraum, also ein Haptikgefühl, aber die Aromen, die man rausschmeckt, sind eigentlich nur die Röstaromen, die da drinnen hängen bleiben. Und diese ganzen floralen, fruchtigen Nuancen, die sind eigentlich im Getränk drin zu finden.
Mhm. Frau Kuhlmann?
Zum Thema Crema noch eine Ergänzung von Herrn Golm, der Kaffee eines namhaften Rösters kauft und feststellt, wenn Crema draufsteht auf der Verpackung, ist die ein bisschen billiger als die Verpackungen, auf denen nicht Crema steht, woran immer das auch liegen mag. Ein weiteres Thema, was die Hörer beschäftigt, ist Milch. Hat eine Siebträgermaschine Einfluss auf den Geschmack, fragt Herr Dietz und will im Zusammenhang Milch wissen, wie wichtig ist die Milch und auch ihr Fettgehalt. Und Herr Stoppock schreibt uns, ein großer Schluck frischer Vollmilch zaubert auch aus den minderwertigsten Kaffeemischungen ein Getränk, das jeden neuen Morgen retten kann.
Herr Zocher, Sie haben ja ein angeschlossenes Café an die Rösterei. Können Sie das bestätigen, dass die gute Milch, wenn die richtig aufgeschäumt ist, etwas nicht so guten Kaffee aufwerten kann?
Dadurch, dass wir nicht so guten Kaffee anbieten. Aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Milch verändert das Getränk extrem und je nachdem, welche Milch man verwendet, schmeckt man da auch einen starken Unterschied. Ich habe letztens durch Zufall, weil wir zwischen den Feiertagen keine frische Milch mehr hatten, eine haltbare, laktosefreie Milch benutzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde das nie wieder trinken. Also frische Milch, die im besten Fall nicht homogenisiert ist, also zwar ultra hoch erhitzt, sodass Keime und Erreger abgekocht wurden, aber das natürliche Produkt irgendwie so essentiell wie möglich noch erhalten bleibt, macht meines Erachtens den schönsten Cappuccino oder Kaffee Latte. Fettgehalt ist zumindest für das Schäumverhalten nicht so wichtig wie Eiweißgehalt, auch wenn die beiden Werte sozusagen abhängig voneinander sind. Aber man guckt häufig auf den Fettgehalt. Es gibt aber haltbare Milch mit 1,5% Fett, die zum Beispiel einen höheren Eiweißgehalt hat als frische Vollmilch, pasteurisiert, homogenisiert aus dem Supermarkt. Und am Ende lassen sie sich beide unterschiedlich schäumen. Trotzdem glaube ich, dass je mehr Fett in der Milch ist, desto mehr Geschmack kann am Ende im Mund übertragen werden. Und wir benutzen bei uns im Laden eine frische Vollmilch vom Milchbauern, die hat mindestens 3,8% Fett. Ich traue dem Braten aber nicht. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr und schmeckt meines Erachtens auch wirklich besser als jede pasteurisierte oder haltbare Milch, die man sonst so auch bekommt.
Da gilt also auch, dass Fett einfach ein Geschmacksträger ist. Ne?
Natürlich, aber natürlich ist die nicht homogenisierte Milch auch nur maximal 5 Tage haltbar. Also da können wir mit unseren Mengen mittlerweile ganz gut planen und wissen, dass wir eine bestimmte Menge X für die Woche benötigen und da eigentlich keinen Verschleiß haben. Deswegen verstehe ich, dass man manchmal keine andere Wahl hat, als auf haltbare Milch zurückzugreifen. Geschmacklich ist es für mich ein extremer Abstrich, den man da macht.
Herr Schweiger, sind Ihre Erfahrungen ähnlich?
Fast ähnlich. Also Milch kann nicht zaubern. Milch kann aus schlechtem Kaffee keinen guten Kaffee für mich machen. Was natürlich Milch verursacht, ist, sie deckelt viel, ganz klar. Und wenn man jetzt noch durchschäumt, kommt noch das Haptikerlebnis mit dazu. Denn perfekt geschäumte Milch schmeichelt dem Gaumen, würde ich mal behaupten. Es ist einfach dieses cremige, sämige, balsamartige. Und dann tritt da oft der Kaffeegeschmack in den Hintergrund. Denn es gibt für mich zum Beispiel zwei Kaffeetypen in der Kaffeebranche. Das eine sind die Puristen, die Espresso und Kaffee pur trinken. Und das andere sind für mich die Milchbubis. Die möchten also nicht so unbedingt den Kaffeegeschmack, sondern geben da viel Milch oder Zucker rein. Und dadurch tritt der Kaffeegeschmack oft in den Hintergrund. Ne? Und zum Thema Fettgehalt. Also wir verwenden ausschließlich Vollmilch. Mindestens 3,5 bis 3,8, sogar 4,2%. Denn Fett ist irrelevant beim Schäumen, wie es der Herr Zocher gesagt hat. Das liegt am Eiweißgehalt. Aber Fett verursacht einfach einen schöneren Glanz. Der Milchschaum wird geschmeidiger. Und von daher würde ich immer Vollmilch verwenden. Denn wer zum Beispiel abnehmen will, der soll lieber die Butter unterm Croissant weglassen, dafür kann er zwei Cappuccino trinken. Und wenn er das Croissant noch weglässt, dann kann er 5 Cappuccino trinken. An Milch wird keiner dick. Deswegen muss man nicht 1,5 trinken.
Frau Kuhlmann, die nächsten Fragen bitte.
Herr Uhlmann beschäftigt sich mit der Lagerung und ihren physikalischen Aspekten. Ist es sinnvoll, Kaffee im Kühlschrank zu lagern? Beziehungsweise was passiert in Sachen Feuchtigkeitsaufnahme, wenn man die Dose oder die Verpackung mehrfach öffnet, um Kaffee rauszunehmen?
Ja, da ist es eben auch so, Kühlschrank wäre von der Temperatur eigentlich ganz gut, aber der Feuchtigkeitsgehalt ist der Killer. Denn Kaffee ist ein sogenanntes Hygroskop, es zieht also Gerüche und Feuchtigkeit an. Und deswegen sollte man Kaffee nicht im Kühlschrank lagern, sondern eher verschlossen an einem kühleren Raum und luftdicht verschlossen. Und wenn der Kühlschrank zum Beispiel nach Käse riecht oder so, dann kann man mal eine Tasse frisch vermahlenen Kaffee über Nacht reinstellen und dann ist der am nächsten Tag wieder neutralisiert. Aber den Kaffee würde ich dann auch nicht mehr trinken wollen.
Der schmeckt dann nach Käse.
Genau, es sind keine natürlichen Defekte, sondern manuell zugeführte.
Im Zusammenhang mit der Lagerung hat Herr Rohr aus Berlin eine Frage. Er hat gehört, es gäbe eine Bedampfung von Kaffeebohnen mit Aluminium als Schutz vor Feuchtigkeit für den Transport oder auch für die Lagerung.
Dass die Kaffeebohnen bedampft werden, das habe ich noch nie gehört. Also Kaffeebohnen werden oft in Aluminiumverpackungen natürlich verpackt. Die sind sehr barrierestabil. Nicht unbedingt umweltfreundlichst natürlich heutzutage, aber das mit Aluminium, das habe ich noch nie gehört.
Also ich weiß, dass in industriellen Sphären manchmal zu trockener Rohkaffee, also es gibt ja einen Restfeuchtigkeitsgehalt, der, ja, es gibt einen guten und einen schlechten oder es gibt so einen Referenzbereich. Und wenn der Feuchtigkeitsgehalt mittlerweile niedriger ist, weil beim Transport was passiert ist, dann wird schon manchmal nochmal rückverdampft. Also der Kaffee wird im Prinzip nochmal feucht gemacht, damit er besser für die Röstung vorbereitet wird. Allerdings ist das meines Wissens nicht unbedingt mit Aluminium notwendig. Das ist tatsächlich nur mit Wasserdampf und letztlich eher qualitätsaufwertend.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn man nach Acrylamid und sonstigem sucht, dass man auch Aluminium, was ja auch nicht so gesund ist, dass dann das noch zusätzlich zuführt. Das wäre mir auch neu.
Es gibt sogenannte Schonkaffees, die vaporisiert werden.
Ja, das meine ich.
Aber nach dem Rösten gibt es Runterkühlmethoden. Ja? Also so große Industrieanlagen, die ein paar hundert Kilo rösten, die kann man immer so luftkühlen nach dem Rösten, schnell runterkühlen. Und dann gibt es das sogenannte Quenching-System. Also da wird Wasser in der Röstmaschine eingedampft, um die Temperatur schnell nach unten zu bekommen, damit der Kaffee eben nicht mehr nachröstet, sondern nach dem Röstprozess sofort gekühlt wird. Das ist aber ganz normales Wasser. Und die Bohne nimmt da auch nichts auf. Das kann man sich so vorstellen, als wenn man Wassertropfen auf eine heiße Herdplatte tröpfelt, dann verdampft die, aber und durch diesen Verdampfungseffekt geht die Hitze eben schneller weg, aber nimmt eigentlich nichts auf.
Frau Kuhlmann, die nächsten Fragen bitte.
Herr Kofler-Fuchsberg schreibt, der Einsatz von Pestiziden sei in allen Monokulturen eine Realität, so eben auch beim Kaffeeanbau. Und er findet, es sei höchste Zeit, auch dort im Kaffeeanbau umweltschonende Anbaumethoden ausnahmslos durchzusetzen.
Ja, da wahrscheinlich recht mit, ja.
Sind wir alle dafür, aber es ist halt wirklich schwierig umzusetzen.
Ja, Frau Tholen. Und es gibt ja auch viele Bio-Cafés. Also es ist ja nicht so, dass ich im Markt jetzt keine Cafés finde, die wo beim Anbau auf Pestizide verzichtet wird. Ich habe hier bei uns, wir haben 6 verschiedene Sorten Bio-Cafés getestet. Also der sowas finde ich auch beispielsweise schon im Supermarkt oder bei den Discountern Bio-Cafés. Der Verbraucher, der Bio-Cafés findet, der findet auch Cafés, wo beim Anbau auf Pestizidansatz verzichtet wird.
Das finde ich dann auf der Verpackung, den Hinweis.
Das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Also wo Bio draufsteht bei Lebensmitteln, da muss auch Bio drin sein. Und wir empfehlen von Ökotest, dass Verbraucher dann gleichzeitig noch auf die Zertifizierungen Fairtrade und Rainforest Alliance achten. Fairtrade schreibt beispielsweise auch vor, dass auf hochgefährliche Pestizide verzichtet werden sollen. Rainforest Alliance hat auch eine Pestizidliste, die ist allerdings nicht so streng wie die im Bio-Bereich, wo keine Spritzgifte erlaubt sind, oder wie die von Fairtrade.
Frau Kuhlmann. Peter Merten hat eine Frage zu Arabica. Arabica aus Kolumbien, und er möchte gerne wissen, ob die Höhenlage, auf der ein Kaffeestrauch wächst, Auswirkungen hat auf den Geschmack. Er sagt, 1200 Meter liegt Kaffee höher, liegen die Kaffeesträucher höher, sind dann die Bohnen, später der Kaffee, besser im Geschmack als solcher, der aus tiefer gelegenem Anbau stammt.
Was sind Ihre Erfahrungen? Vielleicht erst Herr Zocher und dann Herr Schweiger?
Also kurz gesagt, ja. Allerdings, was ist besser, was ist schlechter, ist dann wieder meine Rückfrage. Aber es ist schon so, dass Kaffees, die aus Anbauregionen kommen, die höher kultiviert sind oder höher gelegen sind, häufig weniger Defekte aufweisen. Das heißt also Geschmacksnoten, die man beim Verkosten wahrnimmt, die einen stören. Das kann Mais sein, das kann Erdnuss sein, das können so Geschmäcker sein, die einfach herausstechen. Deswegen würde ich die Frage grundsätzlich mit Ja beantworten. Das gilt aber nicht nur für Kolumbien. Also das hat man ja auch ganz viel in Afrika, das was so um die großen Berge in Südafrika oder in Zentralafrika kultiviert wird, bestätigt diese Beobachtung noch zusätzlich, meiner Meinung nach.
Herr Schweiger?
Ich würde sagen, so halb, was Fakt ist, ist, wenn Kaffee in höheren Lagen wächst, wird die sogenannte Density, also das spezifische Gewicht, die Dichte des Kaffees einfach härter oder höher. Und der Kaffee hat oft ein bisschen mehr Zeit zum Entwickeln, weil es kälter ist und vielleicht ein bisschen mehr CO2 dort hat. Aber ich glaube nicht, dass das Gründe sind, dass der Kaffee grundsätzlich besser ist. Es liegt immer an den Bodennährstoffen, vor allem an den Erntezeitpunkten. Wann wird der Kaffee geerntet? Denn es gibt nicht nur eine Kaffeeernte. Durch das zum Beispiel Arabica sich selbst befruchtet, gibt es verschiedene Blütephasen. Und dann ist es natürlich wie in jedem anderen Obst oder Getreide immer wichtig, wann ist der Erntezeitpunkt. Und wenn ich 5, 6 verschiedene Blütephasen habe, kann ich zum Beispiel nicht alles auf einmal ernten. Oder ich kann das machen, aber werde dann unterschiedliche Qualitätsstufen dadurch natürlich auch haben. Also die Höhenlage wird gern auch durch das Wort Hochlandkaffee ein bisschen missbraucht, finde ich.
Das stimmt.
Frau Kuhmann, Zeit für eine kleine Frage haben wir noch.
Herr Dofermann spricht sich fürs traditionelle Brühen aus. Mit einem Handfilter, keine Kaffeemaschine irgendeiner Art.
Bin ich dafür.
Ist ja auch wieder in Mode gekommen. Das lässt mich die Frage anschließen. Mahlgrad. Können wir da ganz kurz noch was zu sagen? Welcher Mahlgrad für welche Kaffeezubereitungsart?
Man kann es leider so einfach nicht standardisieren. Der Mahlgrad verursacht Folgendes: die Durchflussgeschwindigkeit vom Wasser durch das Kaffeepulver. Und je gröber die Mahlgrad-Einstellung ist, desto schneller fließt Wasser durch Kaffeepulver und desto weniger Aromen kann er eigentlich mitnehmen. Feiner vermahlener Kaffee braucht also Wasser länger, wo es durchfließt, und kann dadurch mehr Aromen mitnehmen. Und jede Mühle hat eine eigene Mahlgrad-Einstellung. Darum kann man leider nicht sagen, Mahlgrad 5 ist für Filterkaffee und Mahlgrad 2 ist für Espresso.
Aber jetzt mal so ganz generell, ein groberer Mahlgrad passt besser zum Espresso oder ein feinerer?
Nein. Also Espresso ist auf jeden Fall feiner Mahlgrad. Mhm. Ein bisschen gröber würde ich dann die Mokka-Kanne, also diese Bialetti-Schraubkanne, einstufen. Danach würde ich den Handfilter einstufen. Wer zum Beispiel literweise Kaffee macht, noch einen Tick gröber machen. Und am Schluss wäre dann für mich so diese French Press oder Bodum-Kanne.
Leider haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, dabei hätten wir noch einiges zu besprechen. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei dem, den Sie zum Schluss gehört haben, nämlich Thomas Schweiger, Baristameister, Autor und Inhaber eines Barista-Shops Green & Bean in Arnsbach, bei Frau Christine Trohl, sie ist Redakteurin bei Ökotest, und bei Maximilian Zocher, Röster bei Neues Schwarz, einer Kaffeerösterei in Dortmund. In der nächsten Woche erwartet Sie an dieser Stelle mein Kollege Georg Ehring. Dort geht es um das Thema Fleisch ersetzen. Nahrhaft, gesund und umweltschonender. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.